Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das Kleid hängt im Schrank, der Anzug ist gekauft. Alle freuen sich und schreiben, ja, jetzt ist es bald soweit, jetzt können wir feiern. Und dann, Freitag der 13., alles gestrichen.
Also es gab schon einen Konfirmationsspruch und es waren die ganzen Freunde eingeladen. Wir hatten schon ein Restaurant gebucht und es war schon alles geplant. Und es kam dann ziemlich überraschend, dass das alles ausfallen muss.
Wenn man bestimmte Pläne sich auch für die Zeit nach der Pandemie setzt und vielleicht auch schon schrittweise versucht, diese Ziele und Träume zu erreichen oder Etappenziele zu erreichen, dann glaube ich, kann das ein enorm positives und stärkendes Gefühl verleihen.
Aber mein Herz ist einfach noch in Indien und mein Herz ist auf dieser Reise und mein Herz sitzt auf dem Fahrrad und möchte eigentlich die Welt noch entdecken.
Es gibt wohl niemanden, dessen Leben in Zeiten der Corona-Pandemie nicht durcheinandergewirbelt wurde. Ob der Job bedroht ist, die Kinder kaum zur Schule gehen oder die Urlaubspläne hinfällig wurden. Wie aber ergeht es denen, die sich ausgerechnet für dieses Jahr etwas ganz Einmaliges vorgenommen hatten? Ich habe für das Wochenendjournal Menschen getroffen, deren Träume jäh geplatzt sind und die ganz unterschiedlich damit umgehen. Wie ein Virus große Pläne durchkreuzt, unser Thema heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Hennen.
Also mit dem Fahrrad bin ich 11.215 Kilometer gefahren, knapp. Wir haben hinten zwei Fahrradtaschen, das Hauptequipment, also Zelt, Isomatte, Schlafsack. Dann hatte ich einen Tarp dabei und eine Hängematte, Yogamatte. Und vorne ist dann an sich auch in zwei Fahrradtaschen einmal die Küche gepackt, wo dann der Gaskocher drin ist, Topf, Nahrungsmittel. Und in der anderen Tasche dann an sich, ja, Kleidung. Regensachen, Regenschuhe, Wechselkleidung, alles, was man dafür braucht. Immer eine Garnitur, damit es halt möglichst wenig ist.
Hat Sie das Fahrrad jemals im Stich gelassen? Hatten Sie mal so richtig Probleme technisch?
Wir haben uns von Anfang an ziemlich gut verstanden. Es gab außer Platten keine Probleme. Also über 11.000 Kilometer über Stock und Stein und ja, sehr zufrieden. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir es auch gemeinsam bis nach Australien geschafft hätten.
Im Garten eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf treffe ich die Extremradlerin Carmen Fett. Im März 2019 startete sie eine Fahrrad-Weltreise von Düsseldorf aus. Das Ziel? Australien. Sie fuhr quer durch Europa und Asien, insgesamt durch 16 Länder bis nach Indien. Auf ihre Weltreise machte sie in den sozialen Medien aufmerksam und sammelte dabei Geld für einen guten Zweck. Für KRASS e.V., einen Verein, der hilfsbedürftige Kinder und Flüchtlinge unterstützt. Ein Jahr war sie bereits unterwegs. Fast 3.000 Euro Spendengelder hatte sie gesammelt. Und dann kam das Coronavirus.
In Indien bin ich mit einem Freund zusammengefahren und wir haben uns nie eine SIM-Karte fürs Handy geholt. Von daher haben wir kaum Internet gehabt. Ab und zu, wenn wir mal WLAN hatten, haben wir natürlich so unsere Nachrichten mal gescheckt. Aber ansonsten sind wir ohne Internet durch Indien gefahren und haben dann in Goa von Locals erzählt bekommen, was in China passiert ist. Als es dann schlimmer wurde, 5 Tage bevor der Lockdown in Indien dann auch war, da war es tatsächlich so, dass wir uns innerhalb von 2 Tagen sehr unwohl gefühlt haben, weil die Locals in Indien, gerade in den kleineren Dörfern, die haben uns gesehen und mit Corona gleichgesetzt. Also Frauen haben angefangen, sich zu vermummen. Die Männer haben uns aus den Dörfern gewunken und gebeten zu gehen. Es war einfach so, dass man gemerkt hat, gut, man ist unerwünscht und da wird auch was Negatives mit uns assoziiert und es war kein schönes Gefühl. In Deutschland gab es dann schon den Lockdown und dann wurde für uns auch relativ schnell klar, weil Flüge immer mehr annulliert wurden. Und da hat sich auch so ein bisschen eine Panik, möchte ich das nicht nennen, aber es war dann so ein Unwohlsein, weil man das Gefühl hatte, man muss jetzt schnell entscheiden, dass man diesen Entscheidungszeitraum, dass der einfach schnell getroffen werden muss. Und der Zeitraum, der wird immer geringer. Und somit haben wir uns dann relativ schnell, auch nachdem wir mit der Botschaft telefoniert haben, entschlossen, dann zurückzufliegen.
Hat das dem Ganzen so einen Wermutstropfen gegeben, dieser etwas unschöne Abbruch der Reise?
Es hat sich einfach nur falsch angefühlt und das war ein Gefühl, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das war gemischt von Traurigkeit, von Enttäuschung. Man hatte das Gefühl, irgendwie ja gescheitert zu sein, obwohl das natürlich gar nichts damit zu tun hatte. Aber das sind irgendwie so Gefühle, die in einem hochgekommen sind, von Ungerechtigkeit. Und dann einfach nicht zu wissen, was erwartet einen in Deutschland, was erwartet einen auf dem Rückflug. Wir sind über Dubai geflogen, dann bis nach London, haben insgesamt 60 Stunden gebraucht, bis wir zurück waren und am Flughafen schlafen. Und das war eine ziemlich emotionale Achterbahn mit unterschiedlichsten Gefühlen. Froh, wieder bald zu Hause zu sein, das geschafft zu haben. Trotzdem traurig, nicht mehr in Indien zu sein. Gleichermaßen auch irgendwie ein Gefühl von, ja, einfach dieses Bewusstsein darüber, privilegiert zu sein, jederzeit einfach wieder zurückzufliegen und die Inder im Anführungszeichen zurückzulassen. Natürlich lässt man die Inder nicht zurück, man lässt niemanden zurück. Man guckt ja erstmal nur auf sich selber, dass es einem gut geht, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl zu wissen, mit was für Bedingungen die Inder jetzt zurechtkommen, gerade auch in den Orten, wo wir gewesen sind und zu wissen, man fliegt zurück nach Deutschland, wo alles gut geregelt ist.
Also Sie sprechen von solchen Dingen wie kein fließendes Wasser.
Genau, richtig. Ich meine, wir waren ja in vielen Dörfern, wir haben auch in Dörfern geschlafen, wo wir von den Indern wirklich herzlichst aufgenommen wurden, durften in den Tempeleinrichtungen schlafen und da hat man natürlich einfach sehr viel mitbekommen und dann teilweise auch noch mit welchen aus den Dörfern Kontakt zu haben über Instagram oder Facebook, wenn man ab und zu schreibt, wenn man dann einfach mitbekommt, wie es da gerade auch abläuft und wie schlecht es den Menschen damit geht, weil für die ist es Freiheitsberaubung, also nicht mehr rausgehen zu dürfen, das funktioniert einfach nicht. Und man muss sich vorstellen, viele Familien, die wir kennengelernt haben, die leben mit 7, 8, 9 Personen in einem Haushalt. Und das ist dann ein Raum, wo gekocht wird, wo geschlafen wird, da wird alles drin gemacht. Also fraglich, wie man sich das vorstellt.
Carmen Fett und ihr Begleiter organisierten ihren Rückflug selbst. Das kostete sie viel Geld, denn kurz vor dem Lockdown schossen die Flugpreise in die Höhe. Die beiden Abenteurer wollten aber nicht ausharren und auf die Rückholaktion Deutschlands warten. Jetzt wohnt die 30-jährige Kostümbildnerin bei Freunden. Einen festen Wohnsitz hat sie noch nicht und auch noch keinen Job. Sobald es wieder möglich ist, die Welt zu bereisen, will sie wieder los.
Ich weiß, dass es nicht das Ende von meinem Traum ist, sondern dass ich den Traum auf jeden Fall weiterführen werde, sobald die Möglichkeit dazu besteht. Und ich versuche, diese Zeit, in der ich jetzt gezwungenermaßen wieder in Deutschland bin, einfach zu nutzen. Vielleicht wieder ein bisschen Geld zu verdienen, um die Reise dann wieder besser zu stemmen und auf der Reise nicht arbeiten gehen zu müssen. Aber mein Herz ist einfach noch in Indien und mein Herz ist auf dieser Reise und mein Herz sitzt auf dem Fahrrad und möchte eigentlich die Welt noch entdecken. Aber mir ist bewusst, selbst wenn wir in Indien gewesen wären, ist die Situation im Moment gar nicht zum Reisen gemacht. Von daher ist es schon gut, hier zu sein, gut mit den Menschen, die man liebt, umgeben zu sein und ja einfach eine sichere Base zu haben.
Sie halten an Ihrem Traum fest, aber im Moment ist ja überhaupt nicht abzusehen, wann es wieder möglich sein wird, zu reisen. Was gibt Ihnen Zuversicht?
Ja, die Zuversicht einfach zu wissen, dass es irgendwann besser werden wird. Da gehe ich ganz stark von aus. Man wird Möglichkeiten finden, mit dem Virus umzugehen und es wird Möglichkeiten geben. Es sind ja so viele Faktoren, die damit einspielen, sei es jetzt die wirtschaftliche Anschauung. Und es ist ja auch wichtig, dass die Menschen bald wieder reisen. Von daher bin ich da schon sehr zuversichtlich, dass es vielleicht zum nächsten Jahr oder spätestens in 2 Jahren da auch wieder möglich sein wird. Und es dann auch gerade in fremden Ländern natürlich wichtig ist, dass der Tourismus wieder zurückkommt. Von daher bin ich da sehr optimistisch, dass es auch genauso schön, vielleicht sogar noch etwas schöner wird, weil die Menschen vielleicht etwas bewusster geworden sind und ja vielleicht ein klein wenig mehr zu schätzen wissen und ja die Momente auch mehr genießen.
La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. ¿Qué voy a hacer sin mi bicicleta?
Me robaron mi compañera, pues pucha, ¿qué hago? Para irme al trabajo, tú eres mi rueda, la que me lleva a todo lado, mi bicicleta.
Tranquilo viejo, la vida es como montar bicicleta. Hay que hacer la cara y andar siempre alerta. Ring, ring, siempre alerta, bro, siempre alerta.
La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. Me robaron la bicicleta. La bicicleta, la bicicleta.
Zu Besuch in einem 300 Jahre alten Herrenhaus, dem Maison Blanche im belgischen Lonzen, nur wenige Kilometer hinter der deutschen Grenze. Ich steige mit dem Aachener Unternehmer Sebastian Martin und seiner Verlobten die breiten Stufen in den schönsten Raum des Hauses hinauf.
Also wir waren jetzt, glaube ich, schon für die Vorbereitung dreimal hier.
Ja.
Auch mit den Trauzeugen mal. Dann waren wir die Weinverkostung, waren wir hier gewesen. Ja, dann waren wir hier zum Absagen. Heute sind wir wieder hier und fühlt sich aber jedes Mal wie zu Hause.
Ich stehe in einem ganz alten Dachstuhl. Ein Dachstuhl von 1732. Wunderschön ausgeleuchtet mit ganz vielen kleinen Lampen. Ja, und das wäre der Raum gewesen, in dem Sie mit 250 Gästen
gefeiert
hätten.
Ja. Das wäre also das, was wir uns vorgestellt hatten. Wir haben ja auch die kleine Bühne hier, das heißt im hinteren Teil vom Raum hätten wir eine kleine Band gehabt und wir hätten dann dazu tanzen können, dazu was trinken können, in Geschichten schwelgen können, sich drücken können. Das ist ja alles dann entfallen, aber es ist halt, sag ich mal, wenn man jetzt wieder raufkommt, dann vermisst man das schon, dass man das hatte nicht feiern können.
Wo hätten Sie denn gesessen? War das schon alles vorgesehen hier in dem Raum?
Ja, also wir wollten den Brautisch in die Mitte setzen, damit alle Gäste uns von allen Seiten sehen konnten. Also ganz mittig im Raum hätten wir gesessen und alle lieben Menschen drumherum.
Es war ja alles ziemlich turbulent. Die Hochzeit war für Ende März geplant und trotz Corona haben sie daran festgehalten. Aber dann kam am Freitag, den 13. März, die Absage durch die Gemeinde hier. Wie haben Sie sich gefühlt damit?
Ja, es war schon eine sehr große Enttäuschung, auch weil ja alle sich darauf gefreut haben und es war wirklich so kurz vor knapp, so weit hatten wir noch nie geplant und das Kleid hängt im Schrank, der Anzug ist gekauft, alle freuen sich und schreiben, ja, jetzt ist es bald soweit, jetzt können wir feiern und dann Freitag der 13., ja, alles gestrichen. Sehr, sehr traurig, die Angelegenheit.
Es war der dritte Anlauf für Sebastian Martin und Jessica Bergmann und diesmal hätte alles gepasst. Zwei zuvor geplante Hochzeiten mussten in den vergangenen Jahren wegen der Geburten ihrer beiden Kinder abgesagt werden. Ihre große Feier soll nun im Mai nächsten Jahres stattfinden, hoffentlich ohne Auflagen.
Es ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Wir müssen, glaube ich, einfach mit der Situation, wie sie dann da ist, arbeiten können, planen können. Nichtsdestotrotz kann man sich dann besser darauf einstellen. Okay, man darf Maximumfeste machen, ist 50 Leute. Da müssen wir halt aufräumen. Da kann man vielleicht in zwei Feiern den engeren Freundeskreis, den Familienkreis, dann muss man das halt ein bisschen aufteilen. Das wird sich dann ganz einfach sehen. Das ist ganz neu, für alle neu. Das kennt kein Mensch. Müssen wir halt lernen, mit umzugehen. Und man hat ja auch nicht zwingend Lust zu heiraten. Man hat ein schönes Kleid, einen schönen Anzug und muss dann darauf eine Maske tragen. Das sah bestimmt ganz interessant aus auf dem Hochzeitsfoto.
Sehr schwierig, mir das vorzustellen, weil das dann doch ein recht emotionales Gefühl ist und jeder will einen mal küssen und umarmen und das gehört für mich bei einer Hochzeit einfach dazu. Das ist ein ja, Fest, wo man sich auch mal drückt oder sich ein Küsschen gibt und die Tränen laufen und Taschentücher, aber da gehören keine Mundschutzmasken für mich dazu. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen.
Zumal ja auch Ihre Kinder und viele andere Kinder kommen würden.
Genau, und dann ist es natürlich sehr schwer, denen dann zu vermitteln, nein, ihr dürft euch nicht umarmen, ihr dürft jetzt nicht fangen, spielen und das dürft ihr auch nicht und nein und nein und nein, das wäre ja grausam. Also da wäre ich ja permanent nur Schiedsrichter und Corona-Wächter auf meiner eigenen Hochzeit.
Auch wenn die Hochzeit nur aufgeschoben ist, stellt sich für das Paar aber doch die Frage, ob beim neuen Termin alle Gäste noch dabei sein werden. Jessicas Großmutter leidet an Demenz und hätte die Feier noch bewusst miterleben können. Sie lebt im Seniorenheim. Seit Mitte März gilt dort ein Besuchsverbot.
Als ich erfahren habe, dass das Altenheim schließt und meine Oma nicht auf meiner Hochzeit sein kann, habe ich bitterlich Tränen geweint. Das war für mich so emotional, weil das so wichtig für mich ist, dass meine Patin auf meiner Hochzeit ist. Das war für mich unvorstellbar. Also das war ein sehr, sehr grausamer Moment für mich.
Hat sie jetzt schon so verstanden, dass es ein neues Datum gibt oder wird es tatsächlich auch wieder so sein, dass es im Endeffekt nur vermittelbar ist, wenn es passiert?
Ich habe ihr das noch nicht mitteilen können, weil wir momentan durch eine Fensterscheibe kommunizieren und das ist für sie sehr schwer verständlich. Also die Akustik ist sehr schlecht und ich werde ihr das, wenn sie dann nochmal raus darf, persönlich versuchen zu erklären, dass es ein neues Datum gibt. Wir haben aber jetzt für uns beschlossen, dass wir, sobald die Lockerungen da sind und sie das Altenheim verlassen darf, dass wir dann schon mal im ganz, ganz kleinen Kreis standesamtlich mit ihr heiraten werden, dass die Oma auf jeden Fall schon mal bei der Mini-Hochzeit, sage ich jetzt mal, dabei sein kann. Und wir hoffen natürlich alle, dass sie dann bei dem großen Fest hier auch dabei sein kann.
Miriam Généré, die Besitzerin des alten Herrenhauses in Lonzen, ist gerade eher Krisen- als Veranstaltungsmanagerin. Die vergangenen Wochen war sie vollauf damit beschäftigt, die Hochzeitstermine der nächsten Monate zu verschieben. Der Lockdown Mitte März und damit das Berufsverbot und die Schließung ihres Hauses, ein Schock für die Unternehmerin.
Ich habe es erstmal nicht glauben wollen. Ich war völlig geschockt. Mein Adrenalinspiegel hing unter der Decke. Also es war wirklich, Sie können sich nicht vorstellen, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Stellen Sie sich vor, ich bekomme einen Anruf von der Gemeinde, stehe hier mit dem Brautpaar, organisiere alles, lege auf und muss dann zum Brautpaar hingehen und sagen, es tut mir leid, wir müssen alles abblasen. Sie können sich vorstellen, was hier passiert ist. Also das war ein Drama. Das Brautpaar hatte auch zwei Kinder schon. Und die beiden Mädels, die waren so happy. Die hatten ihre Prinzessinnenkleider mir schon gezeigt, die sie am Tag zur Hochzeit anziehen sollten. Die sind natürlich alle in Tränen ausgebrochen. Wir haben ja alle zusammen geweint. Also selbst der DJ war fertig mit den Nerven. Also der hier aufgebaute, wir waren alle fassungslos. Wir konnten es eigentlich nicht glauben. Wir sind dann noch zur Gemeinde gefahren, zum Bürgermeister und haben gebeten, diese Feier stattfinden zu lassen, weil ja auch schon so viel Geld geflossen ist für diese Feier. Aber nein, das durften wir nicht.
Miriam Généré hat das alte Haus samt Hof und Terrasse mit ihrem Lebenspartner vor 4 Jahren aufwendig saniert. Der Kredit ist noch lange nicht abbezahlt. Der Ort war für das ganze Jahr bereits für Veranstaltungen gebucht. Nun ist erstmal alles gecancelt. Die ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen ändern daran nichts.
Hier soll gefeiert werden, getanzt werden, die sitzen zu 10 Mann an einem Tisch, das ist alles nicht möglich. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Man soll ja nach jedem Gast den Tisch komplett desinfizieren, Stühle abwaschen etc. Und ich weiß nicht, wann das wieder losgeht. Also mein Partner befürchtet tatsächlich, dass dieses Jahr nicht eine Feier mehr stattfindet. Und ich traue mich, das noch nicht zu denken. Ich möchte das noch nicht wahrhaben. Wenn das jetzt wirklich so weitergeht, platzt unser Traum, unser Baby sozusagen.
I've been having dreams and visions. In them you are always standing right beside me. I reach out for your hand to see your arms extending, outstretched towards me. To you I give my pledge to honor all that's good in this life we're living. I think not only of myself, but of the greater you.
Manche Menschen können besser mit Rückschlägen und Krisen umgehen als andere. Warum das so ist, das untersucht die Resilienzforschung in der Psychologie. Zurzeit läuft am Leibniz-Institut für Resilienz in Mainz eine große Studie zum Umgang mit der Corona-Krise. Die Psychologin Donja Gilan verrät uns bereits ein erstaunliches Zwischenergebnis.
Es kommt auf die Erfahrungswerte an, die man vielleicht in vergangenen Krisen gewonnen hat. Also zum Beispiel auch das Alter spielt eine Rolle. Dass Ältere verhältnismäßig zu jungen Menschen gelassener mit der Krise umgehen, auch mehr Bewältigungsstrategien anwenden. Und das liegt vielleicht daran, dass jüngere Menschen stärker durch die Krise ausgebremst worden sind im Leben. Also der Lebensstil sich einfach von Jüngeren viel stärker mit vielen Faktoren, die jetzt durch die Krise weggefallen sind, viele soziale Faktoren verbunden ist und bei älteren Menschen eben das Lebenskonzept schon etwas ruhiger ist und vielleicht deshalb eben Ältere auch gut mit der Krise umgehen können. Also ältere Menschen haben schon einige Krisen miterlebt und können so in solchen Situationen vielleicht besser auf bestimmte Verhaltensweisen zurückgreifen oder ihre Emotionen besser regulieren, vielleicht auch positiver in die Zukunft schauen.
Ich wollte natürlich auch von Donja Gilan wissen, was sie Menschen rät, die sich zurzeit von großen Projekten oder Träumen verabschieden müssen.
Zunächst mal, denke ich, kann man die Emotionen, die man dabei empfindet, annehmen und vielleicht auch einfach durchleben. Also nicht sich direkt sanktionieren und sagen, jetzt darf ich aber eigentlich nicht so negativ drüber denken, dass ich jetzt vielleicht eine Reise oder eine Feier oder wie auch immer etwas sehr Wichtiges in meinem Leben, was ich lange geplant hatte, nicht wahrnehmen kann. Also erstmal den Emotionen Raum bieten und auch negative Emotionen durchleben.
Also durchaus auch trauern.
Genau, man darf trauern, man kann Wut empfinden, man kann auch andere negative Emotionen zulassen und meistens verändern sich ja dann auch Emotionen. Also sie bleiben ja meistens nicht in der gleichen Intensität bestehen und dann kann man eigentlich ganz gut beobachten, wenn man dann versucht, das, was man vielleicht nicht machen kann oder die Situation, in der man steckt, zu akzeptieren, also in der Form, dass man sie annimmt, dann löst man sich meistens auch von diesen negativen Emotionen und kann seine Energie und seine Investition vielleicht in ein neues Projekt stecken. Aber dass man eine kurze Phase hat, in der man dann negativ gestimmt ist, das ist sehr natürlich. Das würde ich nie pathologisieren in dem Sinne, sondern das sollte man zulassen, weil das eben auch sehr wichtig ist.
Dass ein Traum nicht in Erfüllung geht, das hat bestimmt jeder schon einmal erleben müssen. Doch das Setting durch die Corona-Krise, das ist ja nun ein anderes. Sollten die Menschen an dem Traum festhalten oder ist es besser loszulassen?
Je nachdem, wie real die Bedingungen sind, dass dieser Traum sich irgendwann erfüllen kann. Also ich denke, die Träume, die jetzt vielleicht durch die Pandemie erstmal zerplatzt sind, können vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Und vielleicht können Träume auch einfach angepasst werden an die Situation, je nachdem, worum es sich handelt. Also man kann da einfach den Traum vielleicht ein wenig modifizieren, um so wieder fröhlich zu sein.
Welche Kraft können denn Träume haben? Also man würde doch bestimmt sagen, es ist gut, an Träumen festzuhalten in so einer Zeit, weil sie uns vielleicht beflügeln.
Absolut. Also Träume gehören eigentlich zu dem Thema Zuversicht, Hoffnung in die Zukunft. Und wenn man bestimmte Pläne sich auch für die Zeit nach der Pandemie setzt und an denen festhält und vielleicht auch schon schrittweise versucht, diese Ziele und Träume zu erreichen oder Etappenziele zu erreichen, dann glaube ich, kann das ein enorm positives und stärkendes Gefühl verleihen. Also das ist absolut wichtig und Träumen ist auf jeden Fall sehr wichtig, um sich auch das Gefühl zu geben, dass jede Krise zeitlich begrenzt ist und überwunden werden kann und dass Gesellschaften auch schon in der Vergangenheit Krisen lösen konnten, in Anführungsstrichen, und dann vielleicht auch mit guten Errungenschaften aus der Krise rausgegangen sind.
Die gute Nachricht, Resilienz, also innere Widerstandskraft, lässt sich erlernen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die bedingen, dass wir besser mit einer Krise klarkommen. Optimistisch zu bleiben, auch flexibel zu denken, ein soziales Netzwerk zu pflegen, all das sei wichtig. Immer wieder spricht Donja Gilan auch von Selbstwirksamkeit als Kernkompetenz in der Krise.
Die Überzeugung, dass man Situationen durch Rückgriff auf Kompetenzen und Fähigkeiten, die man hat, meistern kann. Und da ist es zum Beispiel wichtig, sich anzuschauen, wie hat man frühere Krisen überwunden? Welche Kompetenzen hat man da eingesetzt? Weshalb ist einem eine schwierige Situation gelungen? Und es besteht aus einer zweiten Komponente, dass man weiß, dass man Einfluss auf belastende Lebenssituationen hat, also auf das Ergebnis solcher Situationen. Und wenn man eben sich immer wieder versucht, Situationen anzuschauen, in denen man sehr erfolgreich gehandelt hat oder auch Situationen, in denen man mit dem eigenen Scheitern gut umgehen konnte, dann reflektiert man eigentlich auch in neuen Situationen seine eigenen Stärken und kann die dann gut aktualisieren und einsetzen, zumindest schon mal auf Einstellungsebene. Und wir wissen ja, dass die Einstellung und Haltung, die wir zu bestimmten Situationen haben, sehr stark unsere ganze Emotionalität und auch unser Handeln prägen. Und je mehr wir auf der Einstellungsebene uns auch eben mit Stärken, mit positiven Aspekten beschäftigen, desto weniger katastrophisieren wir Situationen und desto geringer fallen auch unsere Stressantworten aus.
Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, although it's only fantasy.
Das ist mein Opa und mein kleiner Bruder und ich und mein Opa und ich auf Bali und im Affenwald.
Oh, mit Papagei auf der Schulter.
Ja. Also es wäre natürlich schön gewesen, ihn wiederzusehen, vor allem auch mal hier wiederzusehen. Ja, es ist sehr schade, dass er nicht kommen kann.
Wie hat er darauf reagiert, dass er nicht kommen kann?
Er war auch sehr traurig. Er hat uns nur halt Mut zugesprochen, dass es auf jeden Fall nachgeholt wird, aber dass er halt wahrscheinlich nicht dabei sein werden kann.
Zu Besuch bei Moritz von Winning in einer lichtdurchfluteten Maisonette-Wohnung im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Wir blättern im Fotoalbum der Familie. Moritz ist 14 Jahre alt und wäre Ende April konfirmiert worden. Sein Opa aus Bali wäre zur Familienfeier gekommen. Doch seine Konfirmation und die kurz davor geplante Taufe geplatzt wegen Corona.
Also es gab schon einen Konfirmationsspruch und es waren die ganzen Freunde eingeladen. Wir hatten schon ein Restaurant gebucht und es war schon alles geplant. Und es kam dann ziemlich überraschend, dass das alles ausfallen muss.
Wie hast du dich da gefühlt?
Ich war traurig in dem Moment, auch weil andere Sachen ausfallen. Zum Beispiel jetzt nächstes Jahr komme ich in die 10 und jetzt wird wahrscheinlich unsere Abschlussfahrt ausfallen. Und nach der 10 hatte ich auch vor, an eine internationale Schule zu gehen. Und ob das dann so möglich sein wird.
Also das fällt in eine Zeit, in der bei dir gerade sowieso ganz viel im Umbruch ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind ja so Rituale, die jeder im Leben gehabt hat.
Ja.
Bei dir ist das jetzt nicht so.
Ja, es ist schade. Also die Konfirmation wird ja nachgeholt. Ich denke halt nur, dass es nicht in dem gleichen Ausmaß stattfinden kann, wie es jetzt gewesen wäre. So zum Beispiel, dass mein Opa nicht herkommen kann oder auch so viele Menschen auf so engem Raum. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie, keine Ahnung, eine Begrenzung hat, wie viele Leute man einladen darf oder sowas. Also ich denke, es wird nicht so stattfinden können, wie es jetzt geplant war.
Macht dich das wütend ein bisschen auch? Dass da so ein Virus kommt, der einem die ganzen Pläne durchkreuzt?
Man ist enttäuscht auf jeden Fall. Also vielleicht auch ein bisschen wütend, aber vorwiegend enttäuscht. Ich wollte eigentlich schon immer zur Kirche dazugehören und da hat man eigentlich nur auf den richtigen Moment gewartet, sich taufen zu lassen und dann wurde gesagt, ja, jetzt kann man das doch mit der Konfirmation zusammenlegen und dass es dann jetzt so verschoben wird, ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen nervig und traurig, dass es jetzt halt ausfällt.
Nun war ja auch die Kirche geschlossen, Gottesdienste konnten nicht stattfinden. Wie ist denn so der Kontakt geblieben? Ist der auch ein bisschen abgerissen, auch zu den anderen Konfirmanden?
Wir haben natürlich jetzt in dieser Gruppe, wir haben zusammen zwei Konfi-Fahrten gemacht. Wir sind ziemlich eng zusammengewachsen. Wir haben auch noch Kontakt über die sozialen Medien, über WhatsApp und Instagram. Und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe mit der Pfarrerin zusammen. Aber man vermisst sie auf jeden Fall schon, die wöchentlichen Treffen.
Es gab auch Partys, oder? So Konfi-Partys.
Ja. Alle 2-3 Monate gab es immer so eine Konfi-Party. Da sind so alle aus ganz Frankfurt hingekommen. Jetzt nicht nur die Konfirmanden, sondern jeder durfte halt auch Freunde mitbringen. Und es war eigentlich immer ein großes Spektakel und hat Spaß gemacht. Und da ist jetzt auch gerade erst wieder eine ausgefallen.
Hat die Pfarrerin weiterhin Kontakt zu euch gehalten?
Ja, sie hat uns so ziemlich wöchentlich geschrieben, was wir für Sachen machen sollen. Jetzt zum Beispiel sollten wir Videos einschicken, weil wir auf der letzten Konfi-Fahrt haben wir unseren Vorstellungsgottesdienst vorbereitet. Und der ist dann ausgefallen. Da haben wir Videos eingeschickt und da wurde ein YouTube-Video zusammengeschnitten.
Um das kurz zu erklären, Vorstellungsgottesdienst heißt, die Konfirmanden gestalten den Gottesdienst komplett alleine. Und das passiert ja normalerweise im Miteinander, in der Kirche selbst. Hat sich das nicht auch komisch angefühlt, das digital zu machen?
Auf jeden Fall, vor allem, weil dieser Gottesdienst ja auch 1,5 Stunden oder 2 Stunden geplant war und es dann jetzt ein 15-Minuten-YouTube-Video geworden ist. Und es ja auch eigentlich dazu da ist, sich der Gemeinde vorzustellen. Und in der Gemeinde ja auch viele ältere Leute sind, die sich jetzt nicht unbedingt ein YouTube-Video angucken. Und deswegen ist es schon schade.
Es sind nur ein paar hundert Meter bis zur Johanneskirche, in der Moritz konfirmiert werden soll. Wochenlang war die Barockkirche geschlossen. Mittlerweile ist das große Eingangsportal weit geöffnet. Doch nur der Küster und Pfarrerin Stefanie Brauernoss sind an diesem Nachmittag im Kirchenraum. Noch nie hat die Gemeinde eine Konfirmation verschieben müssen. Das Kirchenjahr stets durchgeplant, mit Festen, Ritualen und Festen. Die Gemeinschaft zu erleben sei unglaublich wichtig für die Konfirmanden. Dass genau dies wegen der Corona-Beschränkungen gerade nicht möglich ist, schmerzt die Pfarrerin.
Diese Gruppenidentität ist schon extrem bei Konfirmanden. Also über ein Jahr lang, über 2 Freizeiten Zeit miteinander verbracht zu haben, im Hochseilgarten gewesen zu sein, sich also an Seilen festgehalten zu haben, den anderen gehalten zu haben, während er 10 Meter über einem schwebte, das schweißt zusammen. Das ist schon eine lustige und irgendwie wichtige Erfahrung von den Konfis. Okay, ich muss auf die anderen mitachten. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht nur in der Ellbogengesellschaft, sondern ich bin ein Teil dieser Gruppe. Und das war auch das, was bei dem Vorstellungsgottesdienst, was mir die Konfis halt gespiegelt haben und gesagt haben, das ist so ein Mist, dass wir das jetzt nicht gemeinsam hier als Gruppe präsentieren können. Das fehlt uns total und es fehlt ihnen auch jetzt, als Gruppe zusammenzukommen. Und da hilft kein WhatsApp, kein Messenger, kein Facebook, keine anderen Social Media oder Zoom-Konferenzen. Dieses, ja, nah beieinander zu sein, auch Freundschaften zu pflegen, das fällt halt gerade alles weg. Und das ist für die Jugendlichen gerade richtig schwer.
Es ist ja wie ein Erwachsenwerden in der Gemeinde, die Konfirmation, die Bestätigung, ja, wie man ja auch übersetzt, die Bekräftigung des Glaubens. Ja. Was stellt es mit diesen Menschen an, wenn das wegfällt? Was beobachten Sie?
Naja, es fällt ja nicht weg. Also die Konfirmation hoffentlich ist ja nicht ausgefallen und sie wird nicht ausfallen. Wir haben entschieden, dass sie um ein paar Monate verschoben wird und dann wird es die Konfirmation geben. Mir war wichtig, eine Perspektive zu schaffen. Ich glaube, wir leben gerade alle und erleben das alle als Arbeitnehmer, als Eltern, aber auch als Großeltern. Also in allen Generationen, dass wir in sowas wie Perspektivlosigkeit gerade leben. Und das macht uns zum Teil depressiv, das macht uns rebellisch, das macht etwas mit uns, dass wir nicht wissen, wann ist das hier zu Ende, wann wird wieder das erlaubt und wann wird das erlaubt, wann haben wir wieder für alle Kinderbetreuung, wann beginnt die Schule wieder. Und das ist sehr, sehr schwer auszuhalten. Aus diesem Grunde war mir wichtig, eine Perspektive zu haben. Hätten wir das in das nächste Jahr verschoben, das haben auch manche Gemeinden, es wird Konfis geben, die dann nicht mitmachen, die sich zurückziehen und die werden in 1 Jahr, 2 Jahren nicht mehr dabei sein, da bin ich überzeugt von.
Haben Sie schon jetzt einige aus dem Blick verloren?
Ja, das habe ich. Also es gibt eine ganze Anzahl von Konfis, die sich sehr regelmäßig melden und die sehr aktiv sind. Aber manche haben nicht mitgemacht, haben nie reagiert, haben keine Mail zurückgeschrieben, haben einfach kein Lebenszeichen von sich gegeben. Und ich glaube, die würde ich auf Dauer verlieren. Die würden einen Konfikurs abschließen ohne Konfirmation. Und das finde ich sehr schade. Also auch biografisch betrachtet ist das ein Verlust. Nicht nur aus kirchlicher Perspektive, sondern auch für die Konfis selber, für die Jugendlichen. Es ist etwas Unabgeschlossenes.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah,
Meter Anlauf, dann eine Radwende und Sarah Voss fliegt über den Sprungtisch. Nach einem hohen Salto rückwärts landet sie weich in einer mit Schaumstoffmatten ausgelegten Kuhle.
Das war eine Vorübung für meinen Wettkampfsprung und zwar der Jutschenko mit Strecksalto, also ohne Längsachsendrehung am Ende.
Und weil der Sprung so schön war, gleich noch einmal und immer wieder. Bis die Drehungen, die Schrauben perfekt sitzen. Ich bin in einer Halle des Rheinischen Turnerbundes in Bergisch Gladbach. Ein Bundesstützpunkt des Deutschen Turnerbundes für Geräteturnen. Hier trainieren Nationalturnerinnen wie Sarah Voss, derzeit unter strikten Auflagen. Normalerweise sind hier bis zu 20 Sportlerinnen in der Halle. An diesem warmen Nachmittag vor Pfingsten sind es viel weniger.
Wir sind 5 Turnerinnen und ja, wir versuchen halt alle an unterschiedlichen Geräten anzufangen, damit eben möglichst viel Abstand zwischen den Athleten ist. Wir haben 2 Trainer vor Ort, die aber auch einen großen Abstand zu uns halten müssen und auch tun. Beide tragen auch gelegentlich Mundschutz. Was im Turnen auch häufig der Fall ist, ist Hilfestellung. Das ist uns zurzeit nicht möglich. Also ich habe damit nicht so das große Problem. Ich bin schon alt genug. Ich beherrsche meine Elemente schon sehr gut. Aber bei den Kleineren ist es dann eine schwierigere Sache, wenn sie versuchen, wieder an ihren alten Leistungsstand anzuknüpfen und dann einfach noch ein bisschen Respekt davor haben. Dann müssen wir halt eben schauen, dass wir wieder auf die Grundlagen zurückgehen oder dass wir viele Matten legen. Es ist halt schwierig, wenn die Trainer dann erstmal nicht helfen sollen und können. Aber so sieht es momentan aus.
Sarah Voss ist ja schon froh, dass sie wieder in die Halle und an die Geräte kann. Während des Shutdowns saß die 20-Jährige zu Hause in Dormagen fest, trainierte behelfsweise an einem Bodenbalken für Kinder. Dann die Nachricht, dass die Olympischen Spiele verschoben werden, um ein Jahr.
Es war eine sehr schwierige Situation. Man konnte halt eben auch nicht abschätzen, finden die Olympischen Spiele statt, finden sie nicht statt. Also ich konnte gar nicht in die Halle schon ab Anfang März. Es war total schwierig. Und dann wurde eben auch die ganzen Qualifikationswettkämpfe vorher abgesagt. Die Europameisterschaften wurden noch kurz vorher abgesagt. Und dann war es immer dieser Druck, wie geht man damit um? Muss man jetzt nochmal schnell fit werden? Oder wie sieht es aus? Fällt Olympia aus? Und als dann die Info kam, Olympia fällt aus, war es natürlich ein Schock. Also ich war wirklich tief getroffen. Auf der anderen Seite war man auch etwas erleichtert, weil die Situation sich dadurch deutlich entschärft hat. Also man hatte nicht mehr den großen Druck, dass man schnellstmöglich wieder fit werden muss, sondern konnte sich ganz gezielt darauf einstellen, eben den Abstand zu wahren, dass man die Gesundheit anderer in den Vordergrund setzt. Das war mir auch besonders wichtig. Aber klar, es hat mich tief getroffen und es war natürlich auch schwer, damit erstmal umzugehen.
Das war ein Kindheitstraum. Sie haben von klein auf darauf hingearbeitet. Und es hätte ja wahrscheinlich vom Timing auch alles gepasst, oder?
Das vor allen Dingen. Das letzte Jahr, 2019, war ein super Jahr von mir. Ich bin dreifache deutsche Meisterin geworden. Ich habe bei den Weltmeisterschaften das Olympiaticket mit dem Team gezogen. Also wir haben uns als Team Deutschland qualifiziert. Ich stand im Mehrkampffinale, ich stand im Balkenfinale. Das hat natürlich Rückenwind gegeben und natürlich auch noch einen enormen Motivationsschub auf das Jahr 2020 gegeben. Wollte die Kraft und die Energie natürlich mitnehmen und super in das Jahr starten. Das hat dann natürlich nicht so funktioniert. Das hat uns ordentlich ausgebremst und dementsprechend war das jetzt einfach perfektes Timing oder wäre es perfektes Timing. Natürlich, nächstes Jahr ist immer noch die Zeit, aber man weiß auch nicht, was nächstes Jahr ist. Nächstes Jahr sind dann die Jüngeren auch alt genug, um eben sich um das Olympiaticket sozusagen zu streiten. Und ja, da kommt dann nochmal frischer Wind rein und ja, je nachdem, wie man das Jahr genutzt hat, steht man da halt besser oder schlechter da.
Aber es gibt keine Sicherheit bei dieser Pandemie. Es könnte eine zweite Welle kommen. Wie gehen Sie mit dieser Unsicherheit um?
Was ich verstanden hatte, war, dass es nicht nochmal geschoben wird. Also dass Olympia, wenn dann wirklich nur nächstes Jahr stattfindet, ist natürlich ein Druck auch da. Die Ungewissheit ist schon etwas quälend, aber wir geben jeden Tag unser Bestes. Es ist unser Traum und wir wollen natürlich für unseren Traum kämpfen. Und solange der Traum nicht ausgeträumt ist, werde ich auch weiter dafür in der Halle stehen und weiter dafür arbeiten. Entsprechend lasse ich auch die negativen Gedanken nicht an mich ran, weil was bringt es mir jetzt über Probleme zu grübeln, wenn ich doch das, was ich habe, jetzt gerade effektiv nutzen kann. Und das ist so meine Einstellung und ich versuche alles aus dieser schlechten Zeit, aus dieser Pandemie rauszuholen, mich weiterzuentwickeln, mental wie auch körperlich.
Es war nicht leicht für die 1,67 Meter große Turnerin, nach der Zwangspause den alten Leistungsstand wieder zu erreichen. Während des Shutdown hat ihr mentales Training geholfen. Immer wieder ist sie in Gedanken die Übungen durchgegangen, jede einzelne Bewegung.
Wir hatten ja keine Routine mehr, wir hatten ja das Gespür für die Geräte sozusagen verloren. Da war das Mentaltraining besonders wichtig, dass man sich wieder in Erinnerung ruft, wie Bewegungsabläufe sind, wie das Gespür am Gerät ist, wie die ja, Orientierung in der Luft auch ist. Also es sind alles entscheidende Faktoren, um eben auch das Training so zu gestalten und auch Wettkämpfe so zu gestalten. Dementsprechend war mir das auch besonders wichtig, dass ich da eben drin bleibe und da auch meine Sicherheit noch habe, dass ich, wenn ich in die Halle zurückkomme, nicht da stehe und nicht weiß, wie sich Sachen anfühlen, sondern dass ich immer noch das Gefühl habe, wie das Element funktioniert, nur dass sich der Körper sozusagen erstmal wieder dran erinnern muss.
Wie würden Sie das denn gewichten? Wie viel Kopf ist beim Turnen dabei?
Klar, man muss sehr, sehr fleißig sein, auch im Training. Wir haben ein sehr hohes Trainingspensum, aber am Ende ist es dann wirklich der Kopf, der entscheidet. Also man kann in 1,5 Minuten am Schwebebalken, sage ich jetzt mal, da muss alles stimmen. Das kann man sich sehr schnell auch mental ja, sozusagen zerstören und dass man sich da auf den Punkt konzentrieren kann und dass der Kopf mitspielt oder dass der Kopf sich sozusagen ausschaltet und der Automatismus einsetzt, dass man eben seinem Körper vertraut. Und das, ich würde sagen, 100% Training, aber dann im Wettkampf würde ich sagen 50% Routine, 50% Kopf.
Das heißt, diese gut 3 Wochen zu Hause und dieser Fokus auf das mentale Training könnte durchaus auch eine Chance sein?
Definitiv. Also das Mentaltraining darf man nicht unterschätzen. Das hat mir schon einige Male geholfen. Das hilft auch Sportlern, die Blockaden beispielsweise haben, wenn man sich die Bewegungsabläufe vorstellt, dass man einfach mehr Sicherheit hat und dass man sich besser fühlt. Also für mich ist das Mentaltraining doch ein sehr entscheidender Punkt im Training.
Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Ob es vielleicht eine zweite Infektionswelle gibt, die Olympischen Spiele in Tokio nächstes Jahr vielleicht noch ganz abgesagt werden. Sarah Voss hat eine Strategie gegen schlechte Gedanken. Sie ruft sich ihre Erfolge der vergangenen Jahre in Erinnerung. Das hilft ihr, dran zu bleiben an ihrem Kindheitstraum.
Wenn ich an Olympia denke, habe ich schon direkt Schweißhände und Aufregung. Und ich denke dann gerne an das Gefühl, wie es ist, wenn ich nach dem harten Training, nach dieser harten Vorbereitung in das Stadion einlaufe sozusagen, Musik ertönt und die Leute klatschen und einen anfeuern und man das erste Mal in die Halle kommt. Und dieses Gefühl hatte ich schon bei der WM 2019 in Stuttgart, als wir die Rampe hochgelaufen sind als Team und die ganze Halle von mehr als 8000 Leuten für einen geschrien hat, für das Team Deutschland. Und auch als ich dann im Mehrkampffinale stand und dann nur mein Name aufgerufen wurde und die ganze Halle für mich geschrien hat, da kriege ich auch jetzt gerade Gänsehaut. Das war ein unbeschreibliches Gefühl und genau das möchte ich wieder spüren.
Geplatzte Träume, wenn ein Virus große Pläne durchkreuzt. Das war das Thema heute im Wochenendjournal. Hier folgt gleich die Sendung Klassikpop etc. Heute mit der Direktorin des Deutschen Literaturarchivs, Sandra Richter. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Claudia Hennen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagvormittag.